Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie Veronika Ruf. Heute feiern wir in der Kirche den heiligen Bernhard von Clairvaux, den zweiten Gründer der Zisterzienser. Obwohl er vor 900 Jahren lebte, ist seine auf Jesus Christus zentrierte Spiritualität bis in unsere Zeit hinein aktuell. Nicht nur im Predigen, auch im Beten war er ein Meister. Die Anrufung des Namens Jesu war ihm lieb und teuer. Da liegt es gar nicht fern, an das ostkirchliche Jesusgebet oder Herzensgebet zu denken, das zwar verschiedene Formen kennt, aber immer den Namen Jesu im Mittelpunkt hat. Bringen wir heute also einmal die Liebe des heiligen Bernhard von Clairvaux zum Namen Jesu mit dem Herzensgebet der Ostkirche in Verbindung. Jesus ist Honig im Munde, im Ohr Gesang, im Herzen Jubel. Der heilige Bernhard von Clairvaux und das Herzensgebet. So haben wir heute die Sendung überschrieben. Unser Referent ist der Zisterzienserpater Rupert Fetsch aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich. Grüß Gott, Pater Rupert.
Grüß Gott.
Ja, ich darf Sie unseren Hörern vorstellen. Sie sind der Zisterziensermönch der Abtei Heiligenkreuz bei Wien in Österreich. Sie haben Theologie studiert in München, Rom und Heiligenkreuz. Jetzt sind Sie dabei, sich im Fach Patrologie zu promovieren, das heißt über die Zeit der alten Kirche bzw. über die Kirchenväter. Im Jahr 2000 sind Sie in der Abtei Heiligenkreuz eingetreten und wurden 2005 zum Priester geweiht. Sie waren etliche Jahre im Priorat Bochum-Stiepel in Deutschland und sind seit kurzem wieder in Heiligenkreuz.
Genau, ja.
Als Zisterzienser beschäftigen Sie sich natürlich auch mit den Großen Ihres Ordens und da ist der heilige Bernhard wohl der Größte. Pater Rupert, was fasziniert Sie selbst denn am meisten an Bernhard von Clairvaux?
Ja, Sie haben es eingangs jetzt auch schon gesagt, dass der heilige Bernhard sicher eine faszinierende Gestalt der Kirche und auch der Spiritualität ist und sein Zugang zu Jesus, den Blick auf den Herrn, aber zugleich auf seine Mutter, auf die Mutter Gottes, wie er das in einer Form zusammenbringt, die gut katholisch ist, das ist etwas, was mich schon vor meinem Ordenseintritt fasziniert hat. Auch dieser, nicht nur der Blick auf den Herrn, der ist der wichtigste und zentrale, aber vom Herrn her auch der Blick auf seine Mutter, die vom Kreuz aus ja dann auch unsere Mutter geworden ist.
Oh ja, dann freuen wir uns auch mehr über den heiligen Bernhard, über seine Lebensgeschichte und eben auch über seine Spiritualität zu hören. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich nach dem Vortrag ins Gespräch mit einbringen. Vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen mit dem Herzensgebet zum Beispiel. Dann rufen Sie uns an. Die Nummer gebe ich Ihnen nach dem Vortrag bekannt. Bitte, Pater Rupert.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kirche feiert eben heute den Gedenktag des heiligen Bernhard von Clairvaux, eines der großen Äbte, des großen Abtes unseres Ordens, der Zisterzienser. Wir dürfen diesen Tag in festlicher Freude begehen als Hochfest, weil wir in ihm wirklich einen großen Vater erkennen, der zwar nicht der eigentliche Gründer unseres Ordens ist, das sind drei Väter, Robert, Alberich und Stefan, aber doch auch ein zweiter Gründer, ohne den der Orden wahrscheinlich nicht diese Expansion dann im 12. Jahrhundert erlebt hatte, so wie er davon profitiert hat, unser Orden und die ganze Kirche dann durch den heiligen Bernhard und sein Charisma. Ich möchte Ihnen zunächst auch etwas zum Leben des heiligen Bernhard sagen, der zwar auch als Mönch und Abt im Verborgenen, aber auch sehr viel in der Welt gelebt hat und dadurch zu einem hellen Licht wurde, wie es das Tagesgebet des heutigen Tages zu diesem Heiligen formuliert. Der heilige Bernhard ist sicher der größte und bekannteste Zisterzienser. Er wurde 1090 auf dem Schloss seiner Familie Fontaine bei Dijon geboren, aus burgundischem Adel stammend. Er hatte auch Geschwister, fünf Brüder und daneben eine Schwester. Die Brüder sind ihm dann alle auch ins Kloster gefolgt, sein Vater auch, seine Mutter war schon früher verstorben und auch seine Schwester, die den Namen Humbeline trägt, wurde dann Ordensfrau. Man hat sie, man nennt sie die erste oder eine der ersten Zisterzienserinnen. Mit 7 oder 8 Jahren kommt Bernhard in die Schule der Kanoniker in Châtillon-sur-Seine. Er erhält dort eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung. Nach der Absolvierung dieser Studien, dieser Schule, führt er zunächst wie seine Brüder auch das Leben eines jungen Edelmannes. Er ist Ritter. Der allzu frühe Tod der tieffrommen Mutter bedeutete für alle einen schweren Schlag, der besonders Bernhard hart traf, da beide, Mutter und Sohn, eine besonders innige Liebe auch verbunden hat. Die lebendige Erinnerung an die verstorbene Mutter beeinflusst die heranwachsenden Söhne immer auch in entscheidenden Stunden ihres Lebens, dann immer zum Guten hin. Das sieht man auch dann letztlich beim Eintritt des heiligen Bernhard in Cîteaux. 1111, im Alter von 21 Jahren, fasst Bernhard den Entschluss, Mönch zu werden und auf diese Weise Gott sein Leben zu weihen und auch den Menschen zu dienen. Seine Brüder, die wie er zunächst eben auch Ritter, Edelmänner waren, waren mit diesem Entschluss gar nicht einverstanden und setzten alles daran, ihn von diesem Entschluss wieder abzubringen. Doch das Blatt wendet sich, und hier zeigt sich schon ein großes Charisma des heiligen Bernhard. Es gelingt ihm nämlich nicht nur selbst, sondern auch seine vier Brüder und 30 andere junge Männer dazu zu bewegen, auch mit ihm ins Kloster zu gehen, in Cîteaux einzutreten. Ein Charisma, das sich später dann immer wieder auch zeigen wird, wenn er als Abt unterwegs ist und Berufungen sammelt für sein Kloster. Und selbst in unserer Zeit wird er als großer Patron der Berufungen angerufen. Wir beten immer in Heiligenkreuz auf das Hochfest des heiligen Bernhard hin, ab 11. August die Bernhardsnovene, und die Frucht dieser Novene zeigt sich dann immer auch in einer großen Fülle von Berufungen für Heiligenkreuz und vielleicht hoffentlich auch für die anderen Klöster, wie es in dieser Novene auch gebetet wird. Gemeinsam treten diese jungen Männer, an der Spitze Bernhard, 1113 in das junge, aber strenge Reformkloster des erst 1098 von Robert von Molem gegründeten Zisterzienserordens eben in Cîteaux ein und beginnen ihr Noviziat. Das dauert ein Jahr. Sie legen dann ein Jahr später in die Profess des Abtes von Cîteaux, das ist jetzt Stefan Harding, der dritte Abt von Cîteaux, ihre Profess ab. Dieser große Zustrom, nämlich von Berufungen, ermöglicht letztlich auch dann die Gründung der ersten 4 Töchterklöster von Cîteaux, und dazu gehört auch die Abtei Clairvaux, der heilige Bernhard als Abt vorsteht. Bernhard wird dazu 1115, kaum 25-jährig, das muss man sich ja mal heute auch vorstellen, zur Gründung dieser Tochter von Cîteaux ausgesandt. Er wird dort Abt und kann eben das Kloster dort gründen und dann auch zu einer enormen Blüte führen. Durch sein Charisma begeistert er als Abt seine Zeitgenossen für die Liebe zu Gott, über die er mitreißend zu predigen und auch großartig zu schreiben versteht. Wir haben heute 9 dicke Bände, die also seine Werke, seine Schriften umfassen und die uns Einblick geben, wirklich auch in diese Spiritualität, in dieses Innenleben dieses großartigen Mystikers auch. Er kann aufgrund nicht nur seiner Predigt, vor allem auch seines Zeugnisses im Leben Tausende für das Mönchsleben gewinnen. Von Clairvaux aus, seiner Gründung, kann er nach gewaltigen Anfangsschwierigkeiten, das darf man auch nicht übersehen, bis zu seinem Tod 1153 insgesamt 68 Tochtergründungen vornehmen. In Deutschland gibt es hier noch Himmerod in der Eifel und Eberbach im Rheingau. Eberbach besteht als Kloster nicht mehr. Leider hat auch die Abtei Himmerod, gerade in der letzten Woche war es zu hören, enorme Schwierigkeiten, und wir beten alle gemeinsam, dass diese Gründung des heiligen Bernhard wirklich auch eine Zukunft hat. Durch seine Ausstrahlung und sein tatkräftiges Wirken nimmt der junge Abt Einfluss auf Päpste, Bischöfe und Fürsten, die er für die innere Einheit und die Reform der Kirche zu gewinnen sucht. Als Friedensmittler, als Verteidiger des Glaubens und auch als Kreuzzugsprediger ist er auf Synoden und Konzilien anwesend und durchzieht so viele Länder Europas. 1124-25 beginnen seine über Clairvaux hinausreichenden Aktivitäten, die den zweiten Stifter des Zisterzienserordens in Kontakt zu fast allen bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit, also Päpsten, die aufeinanderfolgenden Bischöfen, weltlichen Herrschern und Mitbrüdern sämtlicher Orden bringen. Auf sein intensives kirchliches und kirchenpolitisches Engagement, das mitunter auch vor dem weltlichen Bereich nicht Halt macht, ist hier nicht einzugehen, zumindest nicht ausführlich. Vielmehr möchte ich sagen, dass er als der große Verteidiger der Kirche und des päpstlichen Vorrangs in der abendländischen Weltordnung hätte mehrere Male die Möglichkeit zum Aufstieg innerhalb der kirchlichen Hierarchie gehabt. Immer hat er dies abgelehnt, weil er sich eben in erster Linie als Mönch und als Abt seines Klosters, als Abt von Clairvaux, verstanden hat. Bernhard verkörpert dadurch wirklich das Idealbild eines Zisterziensers und er blieb trotz weit über die seines Klosters hinausreichenden Aufgaben eben zutiefst Mönch und prägt mit seinem Geist auch nachdrücklich bis heute den Orden von Citeaux, also den Zisterzienserorden. Seine harte asketische Lebensweise, die er sich selbst auferlegt hat, ihm nicht von den Oberen befohlen wurde, konnte nicht ohne Folgen bleiben. Und das musste er dann im Alter auch einsehen, dass er es in der Jugend etwas übertrieben hatte mit dem Fasten. Seit 1118 leidet er an einer Magenerkrankung, die ihn sein ganzes Leben begleitet und zusammen mit einer Blutarmut zu einer dauerhaften Schwächung seiner Gesundheit führt. Im Frühjahr 1153 erkrankt Bernhard ernstlich und stirbt dann am 20. August desselben Jahres, erschöpft und ausgezehrt, im Alter von 63 Jahren in seinem Kloster in Clairvaux, wo er letztlich dann auch begraben wurde. Bereits 20 Jahre später, und das zeugt eben auch von der Heiligkeit seines Lebens, 1174 erfolgte seine Heiligsprechung durch Papst Alexander III. 1790 wurden seine sterblichen Überreste, seine Reliquien, in die Kirche von Ville-sous-la-Ferte überführt und sein Haupt befindet sich seit 1813 im Domschatz von Troyes. Papst Pius VIII. Erklärte den Heiligen, dessen Fest wir heute feiern, 1830 zum Kirchenlehrer, zum Doktor Ecclesiae. Sein Einfluss auf die Geistesgeschichte und die Theologie ist in der Tat wirklich nicht zu unterschätzen. Seine Schriften haben Theologie und Spiritualität des Abendlandes maßgeblich beeinflusst und eben zahllose Menschen zur Begegnung mit dem Gott der Liebe geführt. Was darf sich ein Theologe, ein Abt anderes und mehr wünschen, als dass Menschen durch ihn zu Gott geführt werden, im Sinne auch der knienden Theologie eines Hans Urs von Balthasar. Nicht umsonst bezeichnet man die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts, er ist 1153 gestorben, als bernhardinisches Zeitalter, also als ein Zeitalter, das von Bernhard her ganz geprägt wurde. Sein Nachwirken ist unter anderem dann auch im 13. Jahrhundert bei Bonaventura und seiner Schule, auch bei Dante und sogar bei Luther und Calvin spürbar. Dargestellt wird der heilige Bernhard in der christlichen Kunst, beispielsweise auch in der wunderschönen Barockkirche Birnau am Bodensee, als Zisterzienserabt mit einem Bienenkorb. Der Honigschlecker ist sicherlich vielen bekannt, was auf seinen Ehrentitel Dr. Mellifluus, honigfließender Lehrer, und seine Eloquenz, also seine Beredsamkeit, hinweisen soll. Außerdem wird er mit dem Kreuz und Leidenswerkzeugen dargestellt, was auf seine Kreuzesmystik, auf die Liebe zu Christus als den Gekreuzigten hinführt. Er ist der Patron der Zisterzienser, der Bienenzüchter und der Wachszieher von Burgund, Ligurien, Genua und Gibraltar. Er ist aber eben nicht nur der Dr. Mellifluus, der honigfließende Lehrer, dem es gelingt, durch seine Eloquenz auch heute noch die Zuhörer in Bann zu ziehen, sondern er ist eben auch der Dr. Marianus, der in seinem Werk immer wieder auch die Liebe zur Gottesmutter besingt, Ausdruck der Marienminne, wie man sagt, also die Troubadoure im weltlichen Bereich, so ist der heilige Bernhard wirklich ein großer Sänger, der das Lob der Jungfrau und Mutter, der Gottesmutter, singt. Diese beiden Ströme seiner Spiritualität vereinigen sich, führen zusammen zu einer großen Liebe eben, die man auch bei der Gottesmutter lernen kann, zu einer großen Liebe zu Jesus, unserem Herrn und Erlöser, und betrachtet vor allem die menschliche Seite des Lebens Jesu. Also, er ist Gott, Jesus Christus, aber auch Mensch. Und der heilige Bernhard erfährt vor allem diese menschliche Seite Jesu in der Zuneigung des Gekreuzigten zu ihm, etwa in der mystischen Erfahrung, wenn sich Christus vom Kreuz herabwendet und den heiligen Bernhard umfängt. So ist es gut verständlich, dass vom heiligen Bernhard her er Jesus als den Begleiter durch alle Lebensphasen, die Höhen und die Tiefen des geistlichen Lebens erfährt. Er sagt selbst: Glaube dem, der es erfahren hat. Das Anrufen des Namens Jesu löst, so sagt es Bernhard, Verhärtungen und Verkrampfungen. Es nimmt Dunkelheit, Lauheit und Traurigkeit von unserer Seele und gibt ihr wieder Licht, Gewissheit, Zuversicht und Stärke. Unter diesem Aspekt ist ganz die 15. Ansprache zum Hohen Lied, einer der Sermones Super Canticorum, wie es der heilige Bernhard nennt, zusammenfassen, in der heilige Bernhard ausgehend vom Hohen Lied, einem Vers aus dem Hohen Lied über den Namen Jesus nachdenkt. Das Hohe Lied, Weisheitsliteratur des Alten Testaments zugeordnet, Shir HaShirim, das Lied der Lieder, das in der Tradition dem König Salomo zugeschrieben wird, eigentlich eine Liebesdichtung, ein Liebeslied, das aber auch in der jüdischen Auslegung dieses Buches immer auf die Liebe zwischen Gott und den Menschen hin ausgelegt wurde. Und so tut es auch der heilige Bernhard, dem er über den Namen Jesus nachdenkt. Der Name Jesus, der ja auch gerade in der Feier des liturgischen Jahres für uns wieder neu auch am 3. Januar zum Tragen kommt, wo wir im Anschluss an das Fest der Namensgebung Jesu, 8 Tage nach Weihnachten, Oktavtag von Weihnachten, Hochfest der Gottesmutter Mariens, jetzt am 3. Januar gefeiert wird und wir hier den Namen Jesu betrachten dürfen. Der heilige Bernhard geht in seiner Betrachtung aus vom Hohen Lied 1,3, wo es heißt: Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name, der Name des Bräutigams, hingegossenes Salböl, darum lieben dich die Mädchen. Und jetzt setzt der heilige Bernhard hier an und sagt: Siehe, er spricht seine Mönche an, zu denen er im Kapitel spricht, ich nenne euch den Namen, der zu Recht mit dem Öl verglichen wird, und werde euch auch sagen, mit welchem Recht. Gewiss lest ihr verstreut über die ganze heilige Schrift viele Namen des Bräutigams. Aber ich will sie euch alle in 2 Namen zusammenfassen. Und hier fasst der heilige Bernhard die vielen Namen Gottes schon im Alten Testament, die dann sozusagen im Namen Jesus, des Erlösers des Neuen Testaments, gipfeln, zusammen in 2 Aspekte, nämlich in den Namen, der die Macht und die Liebe Gottes ausdrückt, also seine Allmacht und seine Liebe. So heißt es im Hinblick auf die Majestät, sagt Bernhard: Heilig und furchtbar ist sein Name, und im Hinblick auf die Liebe: Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden. Apostelgeschichte 4,12. Und er fährt dann fort, wieder Bezug nehmend auf dieses Zitat aus dem Hohen Lied: gieß aus das Öl deines Namens, einzufügen. Öffne jetzt deine Hand und erfülle alles, was lebt, mit Segen. Christus muss leiden und von den Toten auferstehen. In seinem Namen muss die Reue und die Vergebung der Sünden verkündet werden. Und zwar nicht nur in Judäa, sondern unter allen Völkern. Dann werden von dem einen Namen, dem Namen Christus, Tausende und Abertausende von Gläubigen sich Christen nennen und sagen, hier kommt wieder dieses Zitat: Wie ausgegossenes Öl ist dein Name. Der heilige Bernhard fährt dann fort und denkt darüber nach, welche Wirkungen dieser Name Jesus für uns hat, wenn wir ihn aussprechen, wenn wir ihn im Herzen tragen und darüber nachdenken. Wahrhaft, welch ein Name hat sich ergossen, sagt er. In welcher Art und welcher Fülle? Warum aber der Vergleich mit dem Öl? Das habe ich noch nicht gesagt. Ohne Zweifel besteht zwischen dem Öl und dem Namen des Bräutigams, der Christus ist, eine Ähnlichkeit. Und nicht umsonst hat der Heilige Geist das eine mit dem anderen verglichen. Die Ähnlichkeit liegt aber, wie ich behaupte, in der dreifachen Eigenschaft des Öles. Und hier sind es die Eigenschaften des Öls, nach dem heiligen Bernhard, die dann auch auf die Wirkungen des Namens Jesu hin zu deuten sind. Die Eigenschaften des Öls: es leuchtet, es nährt und es salbt. Es unterhält das Feuer, es nährt das Fleisch und es lindert den Schmerz. Also Licht, Nahrung und Arznei. Der Name Jesu ist für uns nach dem heiligen Bernhard also Licht, Nahrung und Arznei. Und er fährt dann fort: betrachte dasselbe nun am Namen des Bräutigams. Er leuchtet, wenn er verkündet wird, er nährt, wenn er öfter überdacht wird, und er lindert und salbt, wenn er angerufen wird. Doch lasst uns eins nach dem anderen betrachten. So darf ich Sie einladen, dass wir dem heiligen Bernhard jetzt hier folgen und diese drei Wirkungen des Öls, die dem Namen Jesu zugeschrieben werden, dass es leuchtet, dass es nährt und dass es salbt und von daher der Name Jesu Licht, Nahrung und Arznei ist. Woher, glaubst du, rührt auf dem ganzen Erdkreis dieses so große und plötzliche Licht des Glaubens, wenn nicht von dem verkündeten Jesus? Hat uns nicht Gott im Glanz dieses Namens in sein wunderbares Licht gerufen? Wenn wir davon erleuchtet sind und in diesem Licht das Licht schauen, kann Paulus mit Recht zu uns sagen: einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Demselben Apostel wurde schließlich befohlen, diesen Namen vor Königen und Völkern und den Söhnen Israels zu tragen. Und er trug den Namen Jesus wie eine Leuchte und erleuchtete sein Vaterland. Überall rief er, der heilige Paulus: die Nacht ist vorgerückt, im Römerbrief nämlich, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke des Finsternis, der Finsternis, und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tage. Hier darf man natürlich auch an den heiligen Benedikt denken, der uns Mönche als Miles, als Milites, als Soldaten Christi bezeichnet, wo wir mit den Waffen des Lichtes kämpfen. Heilige Bernhard weiter: und er zeigte allen das Licht über dem Leuchter, indem er an jedem Ort Jesus verkündete, Jesus den Gekreuzigten. Wie strahlte jenes Licht auf und berührte die Augen aller, die darauf blickten, als es wie ein Blitzstrahl aus dem Munde Petri ausging, hier ist auf die Heilung angesprochen, und den leiblichen Füßen und Gelenken eines Gelähmten Kraft gab und viele erleuchtete, die im Geiste blind waren. Hat den Petrus nicht Feuer verbreitet, als er sprach: im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh umher. Das ist also die Wirkung des Namens Jesu. Es bringt uns Licht, es macht hell, es erleuchtet die Finsternis unseres Herzens und schenkt uns auch das Licht des Glaubens, wenn ich das so deuten darf. Der heilige Bernhard fährt dann fort und sagt: aber nicht nur Licht ist der Name Jesus, nein, er ist auch Nahrung. Fühlst du dich nicht jedes Mal gestärkt, so oft du seiner gedenkst? Wenn wir an den Namen Jesus und damit an Jesus denken, dann fühlen wir uns gestärkt, dann fühlen wir uns verbunden mit ihm. Und Bernhard fährt fort: was kräftigt in gleicher Weise das Herz dessen, der an ihn denkt? Was erquickt so die gequälten Sinne, stärkt die Tugenden, belebt die guten und ehrenhaften Sitten und hegt die keuschen Neigungen? Und jetzt kommt dieses wunderbare und oft zitierte Wort vom heiligen Bernhard: trocken ist jede Seelenspeise, wenn sie nicht mit diesem Öl übergossen wird, nämlich dem Öl des Namens Jesu. Sie ist ohne Geschmack, diese Seelenspeise, wenn sie nicht mit diesem Salz des Namens Jesu gewürzt wird. Wenn du etwas schreibst, schmeckt es mir nicht, wenn ich darin nicht den Namen Jesus lese. Wenn du über etwas sprichst oder wenn du über etwas sprichst oder einen Gedanken darlegst, schmeckt es mir nicht, wenn darin nicht der Name Jesus erklingt. Jesus ist Honig im Munde, Gesang im Ohr, Jubel im Herzen. Ein wunderbares Wort, das man auch schön auf Latein zitieren kann. Jesus mel in ore, in aure melos, in corde jubilus. Jesus ist wirklich Honig im Munde. Er ist süß, wenn wir ihn in der heiligsten Eucharistie, in der heiligen Kommunion empfangen und möchte uns seine Liebe schenken. Er ist Gesang im Ohr. Melos steht hier, ein wunderbarer Gesang, der den Gesang der Engel und Heiligen übertrifft und unseren Ohren gut tut, auch dem inneren Ohr des Herzens. Und er ist Jubel im Herzen und hier steht Jubilus. Es ist wirklich der österliche Jubel, die Freude über Jesus, der den Tod, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Der Jubel des Auferstandenen, der in unseren Herzen wiederklingen darf. Und von daher Jesus als der gekreuzigte und auferstandene Herr, der uns durch seinen Namen heil machen kann. Und das ist nun die letzte Wirkung, auf die der heilige Bernhard hinweist. Der Name ist aber auch Arznei. Ist jemand von uns traurig, kommt Jesus in sein Herz und dringt hierauf als Arznei in seinen Mund. Siehe, dann löst sich, wenn das Licht des Namens aufgeht, jede Wolke auf und Heiterkeit kehrt zurück. Das ist die Heiterkeit des Heiligen Geistes, die Hilaritas, die mir hier in den Sinn kommt. Verfällt jemand einer Schuld? Eilt er obendrein in seiner Verzweiflung der Schlinge des Todes zu, wird er nicht, wenn er den Namen des Lebens anruft, zugleich wieder den Hauch des Lebens spüren? Bei wem hielt jemals vor dem Glanz des heilbringenden Namens die so häufige Herzenshärte, die stumpfe Trägheit, der alte Groll des Herzens und die mürrische Schwermut stand? Sollte bei jenem der Quell der Tränen versiegt sein, brach er nicht zugleich in reicherem Strom wieder auf, floss er nicht süßer, wenn der Name Jesus angerufen wurde? Wenn jemand in Gefahren zitterte und bebte, hat ihm nicht der angerufene Name der Kraft zugleich neue Zuversicht geschenkt und die Angst verscheucht? Sag, wem leuchtete bei der Anrufung des erhabenen Namens nicht plötzlich Sicherheit auf, wenn er in Zweifeln hin und her geworfen wurde? Wer kennt das nicht? Die dunkle Wolke, die aufziehen, die Verzweiflung, die sich im Herzen breit macht, das Thema Volkskrankheit, Depression, die es leider auch bei vielen gläubigen Menschen gibt. Und gerade hier kann der Name Jesu Heilung bringen, kann der Name Jesu zur Arznei werden, wenn wir ihn im Sinne des heiligen Bernhards als Arznei zu uns nehmen, wenn wir unser Herz von ihm, die Dunkelheiten unseres Herzens, auch den Schatten der Depression erleuchten lassen und wenn wir ihn als Nahrung zu uns nehmen, indem wir den Namen Jesu im Herzen tragen und davon leben, aber auch das Fleisch gewordene Wort der heiligsten Eucharistie in unser Herz aufnehmen. Bei ein paar Takten Musik wollen wir das eben Gesagte des heiligen Bernhard nachklingen lassen und uns vom heiligen Bernhard hinführen lassen zur Gebetstradition des Ostens, die des Herzens und das Jesusgebet pflegt, das ähnliche Wirkungen entfaltet, wie es der heilige Bernhard beschreibt.
Wenig wert aus dir mit uns, wendest du um die
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Österreich und Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Der Referent der heutigen Sendung ist Pater Rupert Fetsch aus dem Orden der Zisterzienser, zugeschaltet aus Heiligenkreuz bei Wien. Er spricht über den heiligen Bernhard von Clairvaux. Jesus ist Honig im Munde, im Ohr Gesang, im Herzen Jubel. Der heilige Bernhard von Clairvaux und das Herzensgebet. Zunächst haben wir von Pater Rupert Fetsch von der Lebensgeschichte des heiligen Bernhard von Clairvaux gehört. Dann sind wir Bernhards Auslegung des Hohen Liedes gefolgt. Er schreibt über den Vers, Dein Name ist hingegossenes Salböl, dass der Name Jesu Licht, Nahrung und Arznei für uns ist. Nun kommen wir zum Herzensgebet. Bitte, Pater Robert.
Danke. Ja, ich darf weiter fortsetzen und den heiligen Bernhard noch einmal zu Wort kommen lassen in ein paar Zeilen. Er sagt, dies alles, gemeint ist, dass der Name Jesu Licht, Nahrung und Arznei ist, erklingt mir, ja, der Name klingt, erklingt mir, wenn der Name Jesus laut wird. Diese auserlesene Arznei steht dir zu Gebote, und jetzt spricht er uns an, uns alle, meine Seele, er spricht zu sich und dann zu uns. Diese auserlesene Arznei steht dir zu Gebote, geborgen im Gefäß dieses Wortes, das Jesus heißt. Sie ist gewiss heilbringend und erweist sich gegen keine Seuche, die dich jemals heimsucht, wirkungslos. Und ein wunderschöner Schlusssatz hier: Trag sie immer in deinem Herzen, diese Arznei des Namens Jesu, immer in der Hand, damit durch sie alle deine Sinne und Handlungen auf Jesus gerichtet werden. Dieses letzte Zitat des heiligen Bernhards, den Namen Jesu immer im Herzen zu tragen, ja symbolisch in der Hand und durch den Namen Jesu Sinne und Handlungen stets auf Jesus auszurichten, das ist im Grunde genommen auch der Hintergrund des ostkirchlichen Jesus- oder Herzensgebetes, das von den frühen Wüstenvätern dann über die ganze ostkirchliche Mönchstradition gepflegt wurde und gepflegt wird und auch zu uns in den Westen gekommen ist. Und es ist schön, dass diese Gebetsform auch im Westen, hier im christlichen Westen, viele Anhänger findet, bis hinein sogar zu den evangelischen Christen. Wir hatten im Kloster Stiepel guten Kontakt zu den evangelischen Zisterziensererben des Klosters Amelungsborn, einmal ein Zisterzienserkloster gewesen, wo jetzt evangelische Christen beten, auch ein Brevier beten, und es auch ein paar Mitbrüder dort gibt, so möchte ich sie auch bezeichnen, die das Jesusgebet beten. Und ich fühle mich auch nicht zuletzt durch diese Gebetsform mit den evangelischen und auch mit den orthodoxen Christen, und nicht nur ich, sondern alle dürfen sich hier verbunden fühlen. Dieses immerwährende Gebet, das Jesusgebet, es hat sich gerade eben im Osten entwickelt, kommt von der Zeit der Kirchenväter her und ist eine Form des Gebetes, der Meditation, bei der nicht nur der Geist, sondern auch der Körper, der Leib beteiligt ist, indem man im Herzen diesen Namen Jesu Gestalt werden lässt, indem man ihn wiederholt. Wir werden gleich darauf kommen. Der ganze Mensch soll quasi frei werden von Unrast, von Hektik und Stress. Und diesen Stress und diesen anstrengenden modernen Lebensrhythmus, den finden wir sogar bis in den Klöstern heute. So wichtiger ist, dass sich die stressgeplagte Welt und auch die Kirche, die nicht selten von diesem Aktivismus und Stress ergriffen wird, von der Ruhe des Herzensgebetes einfangen lässt, dass sie zu dieser Herzensruhe, dem Heschiasmus, der Heschia, zurückfindet, wozu dieses Gebet führen möchte. Man wiederholt im Einklang mit dem Herzschlag oder mit dem Atem unablässlich das Wort: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, erbarme dich unser. So darf man sich in die Gegenwart Jesu versetzen. Ja, Jesus wird einem wirklich vor das innere Auge geführt und dort gegenwärtig. Ein Wort, das ich einmal in einer Predigt gehört habe, hat mich sehr berührt. Es war das Wort des heiligen Pater Pio von Pietrelcina, der sagte: Jesus, alles in deiner Gegenwart. Und was will das Jesusgebet anderes, als dass wir uns beständig in dieser Gegenwart Jesu befinden, uns hineinversetzen. Aber auch der Westen kennt solche Jesusgebete, dem wir das Stoßgebet nehmen: Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Tod und im Leben, dein bin ich tot und lebendig. Was uns sehr vertraut ist, diese Anrufung, die aber im Grunde genommen eine abgewandelte Form dieses Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn Davids, erbarme dich meiner ist. Es gibt ein wunderbares Buch, das uns in das Jesusgebet einführt. Es sind die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers, wo dieser Pilger, auch eine Lebensform, gerade auch im byzantinischen Osten, der sein ganzes Leben lang auf Pilgerschaft für Christus geht. Und dieser Pilger hört bei der Liturgie ein Wort, das ihn trifft und berührt, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Vers 5,17. Betet ohne Unterlass, heißt, hört er dort, und er fragt sich, wie kann ich ohne Unterlass beten? Oft genug bin ich abgelenkt und kann mich nicht konzentrieren und habe doch so viel zu tun. Wie kann ich also ohne Unterlass beten? Und diese Frage führt ihn letztlich zu einem alten Starez, also einem geistlichen Vater, wie es sie in Russland gab und auch gibt. Und er bittet ihn, erweist mir die Güte, ehrwürdiger Vater, erklärt mir, was das bedeutet, unablässiges innerliches Gebet, und wie kann ich es erlernen? Ich sehe, dass ihr es, gemeint ist der Starez, aus eigener Erfahrung kennt. Der Starez kommt seiner Bitte voll Liebe entgegen und sagt zu ihm, fordert ihn auf, komm jetzt zu mir, ich will dir ein Buch der heiligen Väter geben, und aufgrund dieses Buches wirst du mit Gottes Hilfe klar und genau verstehen und beten lernen. Und in diesem Buch ist die Tugendliebe, wie sie genannt wird, die sogenannte Philokalie, steht Folgendes. Das unablässige innerliche Jesusgebet ist das ununterbrochene, unaufhörliche Anrufen des göttlichen Namens Jesu Christi mit den Lippen, mit dem Geist und mit dem Herzen, wobei man sich Jesu ständige Gegenwart vorstellt und ihn um sein Erbarmen bittet, bei jeglichem Tun allerorts, zu jeder Zeit, ja sogar im Schlaf. Es findet seinen Ausdruck in den folgenden Worten: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn sich nun einer an diese Anrufung gewöhnt, so wird er einen großen Trost erfahren und das Bedürfnis haben, immer dieses Gebet zu verrichten, derart, dass er ohne dieses Gebet gar nicht mehr leben kann. Und es wird sich ganz von selber aus ihm lösen. Wir dürfen uns diese Anregungen aus dem Osten und auch vom heiligen Bernhard wirklich zu Herzen nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Namen Jesus, in unser Herz aufnehmen, ihn unabhörlich auf den Lippen und im Herzen tragen. Denn dann kann er, der Herr, durch seinen Namen seine heilbringende Wirkung entfalten. Dann kann er uns heilen von den Dunkelheiten, von den Verwirrungen auch unserer Seele. Dann kann er uns Licht schenken, unser Leben hell und erfüllt machen. Und dann kann er uns mit sich selber speisen, mit seinem Leib und mit seinem Blut, mit seinem Wort, sodass auch wir selbst zu Lichtern, zu Nahrung und zu Arznei für unsere Mitmenschen werden können.
Exe benedicit et Dominum omnes servi Domini. Quis datis in domo Domini perpontes.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Spiritualität. Der Referent der heutigen Sendung ist Pater Rupert Veitsch aus dem Orden der Zisterzienser, zugeschaltet aus Heiligenkreuz bei Wien. Jesus ist Honig im Munde, im Ohr Gesang, im Herzen Jubel, der heilige Bernhard von Clairvaux und das Herzensgebet. Das ist unser Thema, und über das Herzensgebet haben wir gerade jetzt zuletzt gesprochen. Und wir haben auch schon einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Bernhardus. Grüß Gott.
Grüß Gott miteinander. Ich komme aus Augsburg und wollte eigentlich dazu beitragen, Sie haben das Jesusgebet angesprochen.
Ja.
Und ich habe das auch schon versucht, aber meins ist es nicht so richtig, weil ich muss sagen, ich nur diesen einen Satz, Jesus Christus, erbarme dich meiner, da trifft ich so ab in die reine Gedankenwelt, ja? Und bei uns, vielleicht ein Tipp für alle westlichen Leute, ich habe das auch entdeckt, das Jesusgebet, in dem Sinn, dann habe ich den Rosenkranz, gibt es da bei uns.
Ja.
Und das habe ich jetzt einfach so gemacht, ich habe einfach die Ave Marias, bete ich einfach 100 Stück, nur die Ave Marias. Das ist, sage ich zu mir, Jesus Rosenkranz.
Sehr schön, ja.
Und so habe ich das entdeckt, weil ich habe gemerkt, wenn man dann das Vater Unser betet und das und so weiter, wie man den offiziellen Rosenkranz betet, das ist dann immer so abgehakt, so holprig. Und wenn man nur die Ave Marias betet, ich bete dann oft auf Latein, also Latein ist einfach noch flüssiger, es geht noch tiefer, ja, und dann kommt man einfach auch in eine Tiefe, einfach ins Herz, ins Innerste meines Seins, stoße ich davor und das macht mich dann frei und dann stört mich sogar dieses Gebet, ja, dann ist nur noch Schweigen und Christus schauen von Angesicht zu Angesicht in meiner Seele. Das wollte ich den anderen mitteilen, dass man das auch gut so verwenden kann und umdeuten kann, den Rosenkranz. Man muss ja nicht nur an diese offizielle Rosenkranzgebet halten, sondern kann es auch dementsprechend anders beten.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ja, kann ich mich nur anschließen. Das Ave Maria selbst enthält ja auch den Namen Jesus. Und wenn man das so aneinanderreiht, so wie Sie es vorgeschlagen haben, das ist wunderbar, ja. Ich glaube, dass es wichtig ist und jeder, der das Jesusgebet oder eine andere Form, ja, nicht die strenge Form betet, erfährt selber, dass manchmal auch der Vers dann wechselt, was man betet, ja. Das kann einmal nur auch der Name Jesus sein oder eben diese lange Formel, Herr Jesus Christus, Sohn Davids oder Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das ist vielleicht auch zeitabhängig und das darf sich auch ändern, ja. Aber es gibt da verschiedene Zugänge und wichtig ist überhaupt, dass man einfach diese Gegenwart des Herrn, also das immerwährende Gebet eben betet ohne Unterlass, dass man diese Verbundenheit auch mit dem Herrn pflegt.
Genau.
Um dadurch eben auch Heilung zu erfahren. Also das, denke ich, muss man schon mitsehen,
so ist das,
auch, dass das wesentlich gerade auch der Osten, der christliche Osten, auch wenn man das Beichtsakrament betrachtet, ja, den geistlichen Vater, den Starez, der auch die Beichte abnimmt in der Regel, dass der eben auch der Seelenarzt durch Christus sein soll. Ja,
ja, genau.
Ja, danke schön, Herr Bernardus.
Ja, bitteschön.
Ja, alles Gute nach Augsburg.
Danke schön. Liebe Grüße,
Augsburg.
Ja.
Ja, danke.
Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Sovea.
Grüß Gott. Ja, aus München.
Grüß Gott.
Ich möchte mich erst bedanken bei dem Herrn Pater für den wunderbaren Vortrag über Bernhard von Clairvaux, der ja auch ein großer Hildegard-Ratgeber war.
Ja.
Und ich ganz viel mit Hildegard zu tun habe und ich auch mit dem Rosenkranzgebet und das, all diese Gedanken waren ganz großartig und das Jesusgebet auch pflege. Und ich muss sagen, wenn ich ganz erregt oder schwierige, große Lebensschwierigkeiten habe, dann muss ich einen Rosenkranz beten, dass ich wieder in Ruhe komme. Und das ist ganz prima. Nun möchte ich einmal etwas anregen, was die Lateiner wahrscheinlich gar nicht bedenken, dass ein Mensch, der nicht die Möglichkeit gehabt hat, in seiner Jugend Latein zu lernen, auch später, das geht halt nicht mehr, dass der das Leben lang, wenn er wirklich religiös ist, dass er immer darunter leidet, dass er dann das Latein nicht versteht. Es war jetzt so schade, dass man nicht wenigstens gesagt hat, welches Lied das ist, das vorher gesungen wurde.
Das kann ich noch nachholen.
An solche Dinge manchmal auch denken, dass man das dann im Buch nachsuchen kann und nachlesen kann. Denn das ist ja die wenigste Möglichkeit, das ein und andere Latein nachzuführen.
Ja, danke schön, Frau Sovea.
Da sind wir wirklich arm dran, die nicht Latein haben.
Pater Rupert, können Sie gerade da nochmal einhaken und die zwei Titel sagen?
Darf ich noch nachliefern?
Ja.
Der erste, das war ein Hymnus, der Heilige Geist-Hymnus, Veni Creator.
Ave Creator, danke.
Ja, genau. Und das zweite war aus unserer Komplett, In Noctibus Benedicite Dominum, in der Nacht preiset den Herrn. Das singen wir immer als Antiphon zur Komplett, die jeden Tag gleich gebetet wird.
Ja, schön.
Das ist der Psalm 133, stimmt das?
133, danke. Mhm. Naja, ich versuche immer möglichst morgens wenigstens die Laudes mit den Menschen hier zu beten und das ist auch schon sehr schön. Gott sei Dank beten sie das in der Früh auf Deutsch, da kann ich teilnehmen.
Ja.
Sonst fühlt man sich einfach ausgeschlossen und das verstehen die Lateiner nicht.
Ja, ja, danke schön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Alles Gute nach München. Ich möchte noch einen letzten Hörer dran nehmen, Herr Steinecker aus Lustenau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich bin selbst Zisterzienserschüler.
Oh, schön,
Aus Mererau.
Ja.
Bei Bregenz.
Ja.
Und ich habe natürlich das auch alles, ich habe noch Lateinisch die Messe auch gesungen. Mhm. Und natürlich ist mir das alles sehr vertraut und sofort sehr zu Herzen gegangen. Und es hat mich sehr gefreut, dass diese Verbindung auch von vom heiligen Bernhard zum russischen Jesusgebet auch besteht, weil ich habe selbst jetzt angefangen, in der Pension noch Russisch zu lernen.
Ah, ja.
Und ich habe da auch dieses Buch gelesen, und mit großem Gewinn gelesen. Und ja, natürlich auch möchte ich doch noch einen Bogen schlagen zu Maria.
Gerne.
Und dort ist auch wieder eine Choralmelodie, ein Bruchstück dieser Choralmelodie in meinem Herzen. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Mhm. Das müsste eigentlich gesungen werden. Und ich könnte es eigentlich auch singen, nur bin ich ein bisschen krank jetzt. Ich hätte am liebsten, weil dieses Choralende ist wunderschön. Sie werden es ja sicher kennen.
Ja, Pater Robert, möchten Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, das ist ganz schön, weil wir ja das immer als Letztes sozusagen des Tages singen und dann natürlich hören. Der Ruf an die Gottesmutter. Und vielleicht darf ich hier den heiligen Bernhard tatsächlich noch auch zitieren, hier am Ende der Sendung, wo er sagt, und damit auch noch einmal sagen, dass man das mit dem Jesusgebet wunderbar in Verbindung bringen kann. Ich mache das immer vorher so, dass ich, wenn ich die Gebetsschnur auch zur Hand nehme, immer auch den Blick auf die Jungfrau vom Zeichen richte, ja, jene Darstellung der Ostkirche, wo der Immanuel sozusagen dieses Zeichen sieht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären, den Immanuel, den Gott mit uns, die Gottesmutter als die Mutter des Immanuel anrufe, um es mit dem heiligen Bernhard zu sagen, verehren wir doch Maria im innersten Herzen mit aller Liebe und Andacht, weil dies der Wunsch dessen ist, der wollte, dass wir alles durch Maria haben. Ein großartiges Wort, fast ein bisschen gewagt, aber es sagt doch alles, denn Maria ist nicht die Quelle der Gnade, aber die Mittlerin der Gnaden im Sinne des Aquäduktes der Wasserleitung nach dem heiligen Bernhard. Sie kennen das alles schon aus Ihrer Schulzeit.
Ja.
Und, ja. Dankeschön, Herr Steiniger, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Lichtenau. Ja, die beiden letzten Minuten möchte ich doch noch nutzen, um selber noch eine Frage zu stellen. Und zwar ist mir diese Stelle seit längerem bekannt. Die möchte ich in voller Länge noch mal zitieren, weil das eine ganz zentrale Stelle ist. Wenn du etwas schreibst, so sagt Bernhard, schmeckt es mir nicht, wenn ich nicht darin den Namen Jesu lese. Wenn du über etwas sprichst oder einen Gedanken darlegst, schmeckt es mir nicht, wenn darin nicht der Name Jesus erklingt. Jesus ist Honig im Munde, Gesang im Ohr, Jubel im Herzen. Das war ja auch der Titel unserer Sendung. Das heißt also, wenn der Name Jesus nicht vorkommt, dann schmeckt es mir nicht. Kann man das auch auf andere Dinge übertragen? Also zum Beispiel, wenn ich mich zu Vergnügen suche oder wenn ich mich unterhalte oder was auch immer und Jesus ist nicht dabei, wenigstens im Herzen, muss ja nicht ausgesprochen sein, bleibt dann alles irgendwie oberflächlich und schal, oder? Was meinen Sie?
Ich würde es so sehen, ja. Das ist genau das, vielleicht auch Jesus alles in deiner Gegenwart, um nochmal den Pater Pio hier zu zitieren. Also Jesus ist dann gegenwärtig, ja. Er verbindet im Grunde genommen die beiden, ja.
Mhm.
Beiden Personen. Oder denken Sie an das Wort Jesus selbst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da haben Sie auch den Namen Jesus. Da bin ich mitten unter Ihnen. Also von Jesus her und durch Jesus ist uns letztlich alles geschenkt. Und von daher auch jede menschliche Beziehung, jede Freude, ja, alles, dann dürfen wir uns an den Dingen auch dieser Welt im positiven Sinne erfreuen, ja. Dann wissen wir aber, dass wir diese Dinge, wie es der heilige Augustinus auch unterscheidet, nur benutzen.
Mhm.
Genießen dürfen wir dann den Herrn selbst und seinen Namen, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was die das erfahren haben, die das schon geschmeckt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, nur wissen können, nämlich welche Tiefe und welche Bereicherung einfach da dann gegeben ist, wenn der Name Jesu gesprochen, ausgesprochen oder unausgesprochen im Raum steht.
Sie sagen es richtig, man muss auf den Geschmack kommen, ja?
Mhm.
Man muss es einmal verkostet haben, diese Süßigkeit, ja? Dann wird man nicht mehr davon lassen wollen. Und das ist beim Jesusgebet genauso, wie es der Staretz sagt. dann wird man sich danach sehnen, ja, es zu beten. Und dann ist es wirklich, um noch einmal auf den Heiligen Geist und den Hymnus, den wir ja auch mitgesungen haben im Herzen, vielleicht vorher zu sagen, in uns betet dann auch der Heilige Geist,
mhm.
ja. der letztlich auch jede Gemeinschaft schenkt und der hoffentlich auch in dieser Stunde bei uns war, aber ich denke schon.
Ja, danke schön. Das war jetzt ein wunderschöner Abschluss. Danke, dass Sie uns mit Ihrem Vortrag so bereichert haben und auch mit dem Gespräch.
Darf ich vielleicht schließen mit einem Gebet?
Ja, ich möchte nur kurz vorher noch die Hörerinnen einladen und die Hörer, wenn sie die Sendung nochmals hören möchten, dann gibt es nämlich die Möglichkeit, dass sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 75120, 08323 96 75120, oder Sie können sie sich als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Für die Hörer aus Österreich weise ich auf den CD-Dienst von Radio Maria Österreich hin. Sie können anrufen dort unter der Telefonnummer 00431 710 7072, 00431 710 7072. Dankeschön, dass Sie alle mit dabei waren. Und jetzt schließen wir die Sendung ab mit einem Gebet und dem Segen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Abt Bernhard von Clairvaux mit brennender Sorge für deine Kirche erfüllt und zu einem hellen Licht gemacht. Erwecke auch heute Menschen, die vom Geist Christi ergriffen sind und als Kinder des Lichtes leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des Bräutigams des heiligen Josef, des heiligen Bernhard, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Pater Rupert.
Bitte.
Alles Gute Ihnen.
Ihnen
auch. Auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich verabschieden. Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.